Kabelsalat.
Warte. Marco und Melvin für euch wieder zurück.
Wann ist es Liebe?
Welche Ereignisse in deinem Leben haben dich freier gemacht?
Marco, jetzt beruhig dich mal mehrfach, weil wenn ich mit dem Mikrofon spreche, dann hört es mich trotzdem so wie ein Blinder, der sein Gehör trainiert hat.
Was ein Vergleich.
Logos, das unheilbare Gesprächigsein.
Ich wünsche euch allen Liebe und Vertrauen.
Heute Morgen um 9 Uhr bin ich geweckt worden von Geschrei, von Kindergeschrei. Ich stand senkrecht im Bett und habe mich so geärgert, weil Kinder hier frei rumlaufen können und rumschreien. Wie im Affenzoo. Ganz ehrlich, Marco, solche Zustände kenne ich nur aus Filmen über die Steinzeit. Und ich wünsche mich zurück in eine Stadt. Weil dort hat man diesen Quatsch nicht. Da sitzen die Kinder brav und wohlerzogen vor ihren Computern, ihren Fernsehern, ihren Playstations, haben ansonsten ein Smartphone und partizipieren nicht am sogenannten Dorfleben, ja, in der Natur oder miteinander in irgendeiner kleinen Bande und fahren Fahrrad oder spielen Ball. Also dieser ganze alte, antiquierte Bullshit findet dort zum Glück nicht statt. Ja, und es ist der größte Nachteil an einem Dorf, dass hier Kinder draußen rumrennen und freudig sind und sich entwickeln. Also, hä? Ja. Ich will nach Mainz zurück, in diesen Brutalismus-Dschungel, in diesen Concrete-Jungle, in diese riesige Landschaft aus Beton, ja, mit Ascheplätzen und keiner Natur. Da, wo Kinder keine Kinder sein können, ja, wo sie Maschinen sind, das ist viel besser und einfacher. Und diese Welt sollte doch auch unser Ziel sein, oder nicht?
Ja, das ist natürlich ein sehr starkes Argument fürs Stadtleben und ich habe den natürlich wenig entgegenzusetzen. Die Stadt bietet da natürlich so viel mehr Anonymität und gleiches Leben. Es ist weniger individuell und weniger Raum zum Ausleben, der ist natürlich in der Stadt gegeben. Also wenn man sich dann Videos anguckt über beispielsweise Tokio oder so, wo du dann ein Zimmer hast, in dem wirklich alles untergebracht ist, dann kann man nur sagen, also ne, das Stadtleben macht einen dann auch einfacher. Es macht einen genügsamer mit weniger materiellen Dingen und das ist halt dieser Überfluss hier mit Platz und Treckern und Heu und Tieren und so. Ja, wer braucht das heute noch? Das ist alles unnützer archaischer Kram.
Ja, genau. Außerdem habe ich ja wirklich auch Zugriff auf die wichtigsten Dinge in meinem Leben, wenn ich in der Stadt lebe. Ich kann den ganzen Tag konsumieren. Es ist so wichtig, dass ich in diese Läden gehen kann. Dass ich in 15 verschiedenen Supermärkten oder Discountern die ganzen schönen plastikverpackten Artikel bekomme. Ja, diesen Scheiß, den ich hier vom Bauern nebenan feilgeboten kriege, irgendwelche Eier von, muss ich überlegen, ne, von Hühnern, die leben auf 40, 50 Quadratmetern zu viert oder zu fünft. Das ist ja sowas von ekelhaft und krank. Ja, das ist sowas von gestrig. Ja, oder irgendwie dann kaufst du dir einen Salat oder ein paar Möhren, da ist noch Erde dran. Also, boah, ich hab mir letztens gedacht, und die sehen auch noch unterschiedlich aus vom Format. Die sind noch nicht mal pass- oder formgleich. Die sind krumm, das muss ich mal vorstellen. Ne, also, das ist nicht der Sinn des Lebens. Wir sind dafür designt worden, in einer Stadt zusammengeballt, zusammengeklebt zu sein, um Public Viewing zu erleben, um in die Clubs zu gehen, in die geilen veganen Läden, ja, in die Modegeschäfte. Da sind überall kleine Straßenmusiker, die richtig Rambazamba machen. Ja, man sieht einander, man weiß, es ist eine große Herde, die zusammengewachsen ist. Es ist eine homogene Masse, ein Organismus, der miteinander existiert und nicht irgendwie wie hier im Vereinzeltsein.
Ja, und sind wir mal ehrlich, wenn du Bock hast in der Stadt auf Nervenkitzel, auf Spielen, auf ja, spielerische Umstände, dann gehst du halt in die Boulderhalle oder in Escape Room. Also, ne, das hat ja auch, das Großstadtleben hat ja auch diese einzig positiven Nebeneffekte des sich frei entfalten, des spielerischen Umgangs mit der Umwelt, hat es ja auch perfekt integriert. Also, da müssen wir halt ehrlich sein, ne? Das Landleben hat sich überlebt, ne? Also klar, da sollen noch ein paar Bauern uns die 1A regulierten Möhren zur Verfügung stellen, so. Wenn das hier überhaupt noch passiert und nicht von Timbuktu eingefahren wird. Aber das ist doch, in der Stadt kommt alles zusammen. Die ganze Welt kommt zusammen. Ne, die ganze Globalisierung findet ihren Schmelztiegel in der Stadt. Das ist doch schön. Das ist doch schön, Produkte zu konsumieren, die in Taiwan oder in China produziert wurden unter Bedingungen. Ja, da werden die Kinder nicht dazu ermutigt, morgens rumkreischend durch die Gegend zu laufen und hart arbeitende Podcaster, wie wir es sind, irgendwie aus ihrer verdienten Ruhephase heraus zu reißen. Da wird dann noch, ja, da ist das, die Produktionskette noch das Wichtigste für uns. Für uns, die wir dann in der Stadt das alles an einem Fleck konsumieren dürfen. Und mal ganz im Ernst, hast du schon mal auf dem Land einen Primark gesehen? Da will doch keiner leben, du. Nee,
also das ist das Schlimme, ne? Wie gesagt, auf dem Land gibt's halt gar nichts, ne? Du hast hier diese Sache, die man Wald nennt oder Aue oder Wiese oder schlimmer noch diese Felder, ja, wo man zum Teil, das nennt man, ich glaube, Permakultur oder so ein Quatsch, ne? Da wachsen dann irgendwelche Gestrüppe, irgendein Gezumpel wächst dann da kreuz und quer gegeneinander und übereinander und so weiter und es wird nicht vernünftig gespritzt. Es gibt sogar Insekten bisweilen. Ich habe letztens ein paar Insekten, ich habe Bienen gesehen. Ich dachte, was ist das denn? Die stechen doch. Ja, die müssen doch weg. Ja, ich will doch nicht hier mit meinem Auto durch die Landstraßen pesen und dann nachher da noch irgendwelche ekelhaften Kadaver an der Windschutzscheibe kleben haben. Ja, das ist in der Stadt zum Glück alles nicht so, ja. Wilde Tiere, Rehe, Füchse und so weiter. Also das alles so ekelhafte Eigenschaften eines Landlebens. Ja, das sind Eindrücke, die braucht kein Mensch. Ja, die zerren mich so raus aus der wirklichen Realität. Also, ne, Marco, ich geb dir jetzt wieder das Mikrofon.
Ja, wer will schon ammoniakgeschwängerte Luft haben? So, also da, also eine richtig schöne Portion Feinstaub ist mir da auf jeden Fall lieber an stark befahrenen Straßen. So Mobilität, so hier, ja, aber ne, holst du dein Pferd aus dem Stall, um dann erstmal zum nächsten Bauern reiten zu können. Also das ist ja sowas von unpraktisch, sowas von antimodern, sowas von rückständig. Und was willst du hier auch machen? So, wo willst du feiern gehen? Wo willst du Leute kennenlernen? Und ja, ne, wenn ich da schon diese Schützenhäuser, diese Schützenvereine sehe, ne, alles Hinterwäldler. Ne? Also, auf jeden Fall. Also, ne, das ist so, ne, Redneck-mäßig, da kommt man sich vor wie im Süden der USA. Und das kann es ja wohl nicht sein. Also, ne, wir wollten heute Stadtleben versus Landleben, wir wollten das so ein bisschen beleuchten, aber ich glaube, wir können hiermit enden, weil Landleben, ich glaube, das haben wir schon genügend dekonstruiert und ich weiß nicht, also das sind ja nur hängengebliebene Leute, die das möchten und die partizipieren nicht an unserer modernen Welt, das ist ja...
Also, was auch total ekelhaft ist, dass sich hier jeder grüßt auf dem Land, ne? Dass sich Leute lächeln. In der Stadt haben die endlich diese Masken alle an. Ja, das war ein langer Kampf, ein zäher Kampf des Establishment, ja, einen Zustand hervorzurufen der Anonymität, den wir ja brauchen als Menschen. Wir sind so konzipiert worden, dass wir für uns selber alleine und weggeduckt existieren sollten. In der Stadt hat man endlich eine wunderbare Kulisse erschaffen, ja. Boah, stell dir vor, wirklich, du hättest während der Pandemie auf dem Land gelebt, hättest einfach normal weitermachen können, ohne Maske irgendwie spazieren gehen und so weiter. Du wärst versorgt durch die Bauern nebst da, wo du wohnst, und hast weiterhin die normalen Eindrücke von spielenden Kindern. Das ist doch furchtbar, das wollten wir doch gar nicht. Wir wollten doch wirklich jetzt auch endlich mal herausfinden, was es bedeutet, kein Mensch einer Gemeinschaft zu sein, sondern der Mensch in seiner Vereinzelung, ja. Und nur das kannst du nur in der Stadt. Diese wertvolle, diese hohe Erfahrung geht also nur in der Stadt, ja.
Ja, absolut. Also, ne, wer wünscht sich nicht im Pool der Anonymität über die Shoppingmeilen der Großstädte laufen zu können? Und ja, ganz für sich zu sein, ganz alleine und einsam zu sein. Und auch da, ne, in der Stadt drückt man zusammen, ja, und dann teilt man auch sowas wie Covid. Das ist ja was Schönes, so. Und das geht alles viel schneller, also, ne, so da erreichen wir halt sehr viel mehr, weil wir stehen uns näher körperlich, und ich glaube, man kann das mit Fug und Recht sagen, dass das Stadtleben einfach nur Vorteile bereithält.
Es gibt ja auch sehr, sehr schöne Studien, ja, die von einer Forschungsgruppe aus tatsächlich Südafrika herausgegeben worden sind, wo man erforscht hat, ob eine Depressionsrate, eine hohe Depressionsrate mit dem sogenannten urbanen Leben korreliert. Und man hat zum Glück herausgefunden, dass das so ist. Ja, unser aller Ziel ist ja, depressiv zu werden. Also, dass wir rauskommen aus diesem bescheuerten Gefühlswirrwarr. Ja, dass wir nicht mehr rumduseln, sondern dass wir wirklich ganz und gar auf das Elementarste reduziert werden, auf einen verkrampften Körper und auf einen müden, matten Geist, und dann ja, quasi dieses Uhrwerk weiter laufen lassen können. Ja, also ich meine, es gibt einfach kein logisches Argument, Stadtflucht zu begehen und ja, nicht in der Stadt zu bleiben, ja, wo wir gemeinsam Karneval feiern können, oder Fasching nennt man das bisweilen. Ja, wo man die ganze Straße vollkotzen darf, wo man Frauen vergewaltigen darf, ja, wo man Müll und alles produzieren darf und ja, einfach 2 Tage, 3 Tage Narrenfreiheit hat. Aber wirklich Feste, ja. Das ist doch irgendwie so was Schönes. Das am Land, das zerläuft sich doch, das hast du nichts von, da irgendwie hast du ein paar Traktoren, die fahren hintereinander oder was. Ja, mit Blumen und so, da haben die dann noch so natürliche Ressourcen und so, die Kinder in der Hand. Und am schlimmsten sogar noch Pferde oder so ein Quatsch, ne? Also immer wieder, und dann werden die auch so alt. Dann, wenn du hier über die Friedhöfe läufst am Dorf, da werden die alle so 90 bis 100. Ich will doch gar nicht so alt werden, das ist doch furchtbar. Ich will doch schnell, früh und gebrechlich sterben, ja?
Ja, vor allem, ne, man muss ja sagen, der einzige Lebenszweck, der uns Menschen halt auferlegt ist, produktiv zu sein, die ne, marktwirtschaftliche Logik weiter anzufeuern, das kannst du viel besser in der Stadt. Auf dem Land, so der, wo sind denn hier die Produktionsstätten, wo kannst du denn hier produktiv für deine Gesellschaft sein? Nein, das bist du in der Stadt und dann stirbst du auch schnell. Das ist doch okay. Aber du bist innerhalb deines Lebens, hast du den Zweck, den die Gesellschaft an dich herangetragen hat, hast du erfüllt. Das ist ja auf dem Landleben, ist ja sehr viel schwieriger. Du willst hier als Kleinbauer ein bisschen was produzieren, ja, pff, ja, da haben wir aber auch schon Mittel und Wege gefunden, ne? Und dann fahren die mit ihren Traktoren da hier nach Paris oder was und sagen so, oh, die Milch, wir können gar nicht mehr überleben. Ja, that's the business, that's the game. Und das kann man alles sehr viel besser in der Stadt.
Ja, und ein anderer notwendiger Aspekt, in der Stadt zu leben, ist doch das heutige moderne Kennenlernen von anderen Singles. Ja, das macht man über Tinder. Das Tinder-Game ist das Verbindungselement der heutigen Zeit. Jetzt versuch doch mal am Land zu tindern. Du hast wirklich das schwere Los, dort die sogenannte Dorfmaid zu treffen, die wahrscheinlich sehr schön ist und so weiter und sehr viel mitbringt und sehr stabil und so weiter ist, aber du hast keine Konkurrenz. Da gibt's, du kannst dich nicht mit anderen um sie prügeln und dergleichen. Und bei Tinder, da hast du viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Auswahl. Und es ist auch eine ganz tolle Erfahrung, die Frauen immer wieder zu matchen und zu liken, aber dann keine Response zu kriegen. Ja, weil sie wollen eigentlich nur IG, das ist also Instagram. Also wirklich zu erleben, nein, ich bin als Mann falsch auf der Welt. Ich muss ein gutes Leben führen, um als Frau wiedergeboren werden zu können. Und dann bei Tinder en masse meine Instagram-Follower einzusammeln. Ja, auch das ist ein Privileg des Stadtlebens.
Ja, vor allem musst du ja auf dem Land erstmal dann eine Ziege, drei Hühner und ein Schaf besorgen, damit du das Mädchen bekommen kannst. Also ist ja die Mitgift, die musst du ja mitbringen. Das musst du ja erstmal schultern können, ne? Ja, der soziale Klebstoff Tinder, das ist treffend formuliert. Ja, wie ihr vielleicht gemerkt habt, wir sind jetzt bei 15 Minuten und haben hier etwas provokant und sarkastisch auf dieses Thema reagiert. Herzlich willkommen, ein sehr langes Intro. Wir sind zurück, Marco und Melvin für euch am Start. Wir sind wieder unheilbar gesprächig und wir sitzen beieinander. Ich muss sagen, ich habe die Kinder nicht gehört heute Morgen. Sie war wohl in dem Flügel, in dem du nächtigst. Nein, wir freuen uns sehr, dass wir hier beisammen sind und dieses Thema wurde auch von einem unserer treuesten Zuhörer gewünscht und dieses Thema geht an dich und ich glaube, es ist jetzt auch Zeit, da vielleicht ein bisschen ernsthafter darüber zu sprechen. Sehr überspitzt, aber in dieser Überspitzung liegen mit Sicherheit auch Wahrheiten inne, die es vielleicht zu besprechen gilt. Und ganz zu Anfang, ich weiß, dass du beide Varianten gelebt hast. Ich habe auch beide Varianten gelebt. Und was ist für dich in deiner Lebenssituation die geeignetere Umgebung? Stadt oder Land?
Fluss. Ja, ich muss erstmal wieder aus diesem Modus rauskommen, weil ich habe schon Lust, weiterhin eine Überidentifikation zu betreiben, so nennt man das in der Fachsprache. Das ist eine sehr effiziente Methode, in einer Diskussion den Gegner, die Gegnerin, ja, da niederzutrampeln, indem man also eine übermäßige und emotionalisierte Position zu dem Thema aufbaut und bezieht und dann das Ganze im Prinzip lächerlich macht. Ja, natürlich am Land, ja, also das kann ich aus vollem Herzen mit bestem Gewissen so beantworten, weil ich zuvor mehrere Jahre in sogenannten Städten gelebt habe, in größeren Städten auch. Zunächst bin ich in Wiesbaden, ja, gelandet und habe dort überlebt mit Mühe und Not dieses Chaos von hupenden, stinkenden Autos, von frustrierten Menschen und Überangeboten und an Konsum und sehr viel Tristesse. Und dann bin ich nach Mainz und habe das Gleiche reproduktiv erlebt. Fast noch schlimmer, weil Wiesbaden hat den ein oder anderen Wald, Mainz hat einfach gar nichts. Eine lächerliche Rheinpromenade. Und dann war ich noch on top in Frankfurt. Und Frankfurt klingt ja schon wie eine Krankheit, wenn ich es ausspreche. Und alles, ja, hat mich gelehrt, dass ich dort nicht glücklich werde oder sein könnte, egal wer mich umgibt, egal was für eine, ja, Basis ich habe. Ich brauche Natur, ich brauche Ländlichkeit, vernünftige Luft, ruhige Menschen, Entschleunigung. Ich brauche Ruhe, Frieden, ich brauche spielende Kinder um mich herum, auch morgens. Und du?
Ja, mittlerweile bin ich ähnlich eingestellt wie du. Ich bin halt im Ruhrgebiet aufgewachsen, jetzt aber auch nicht innenstadtnah, also schon in den, ja, bekannten Vororten von Großstädten, die ja so ein zuweilen Mix anbieten zwischen ländlichen Strukturen und städtischen. Und habe das halt von vornherein irgendwie in die Sozialisation gelegt bekommen und war da auch immer recht glücklich. Dann bin ich während des Studiums auch zeitweise wirklich in die Innenstadt gezogen Und ja, als Studentenleben, im Studentenleben war das schon irgendwo vom Vorteil auch. Man hat durch die Anbindung kürzere Wege zur Arbeit und zur Universität gehabt. Man hatte die Läden, die man braucht, um sich herum. Es war nicht das günstigste, aber ja, ich würde sagen, das war trotzdem auch noch eine schönere Ecke einer Innenstadt. Das war im Essener Süden. Der mit Sicherheit auch lebenswerter ist als viele nördlich gelegene Stadtteile im Ruhrgebiet. Also die A40 führt einmal direkt durchs Ruhrgebiet und trennt quasi die Städte in, ja, besser situiert und schlechter situiert. Nördlich der A40 ist meist schlechter situiert und südlich der A40 besser. Auch da muss man natürlich differenzieren. Das Stadtleben insofern bietet natürlich viele Möglichkeiten der Unterhaltung. Es ist natürlich dann eine persönliche Frage, wie viel Wert man darin legt. Und man muss auch sagen, das Landleben, so wie wir es hier in sehr vielen Gebieten in Deutschland verstehen, zumindest jetzt, gut, ich kann nur von Nordrhein-Westfalen sprechen, muss ich auch sagen, und teilweise von Niedersachsen, ist jetzt auch nicht Landleben in dem Sinne, dass man so weit vom Schuss ist und so vereinsamt dörfisch lebt. Das Landleben, so wie ich es verstehe, ist vielleicht nochmal etwas anderes wie jemand, der in Brandenburg oder sowas auf dem Land lebt und wo dann wirklich kilometerweise nichts ist. Ich mag es, ländlich zu leben, mit mehr Platz, mit mehr Freiheiten rauszugehen und Seen und Wälder zu besuchen. Aber ich mag natürlich auch die Möglichkeiten, ins Kino oder der weiteren zu gehen. Aber das ist ja auch in unseren Fällen gewährleistet. Ein bisschen außerhalb, aber Ballungszentren sind relativ schnell zu erreichen. Und ich glaube, aus diesem Grund vereine ich die Vorteile der beiden Welten. Ich kann, wenn ich möchte, mich in den Trubel hineinbegeben, und wenn ich es nicht möchte, dann kann ich vor die Tür treten und ja, mich dem entziehen und muss dafür nicht erst weit fahren, weil der selten eintretende Fall, den ich anstrebe, ist halt der Trubel. Und ja, wenn man eher ein Mensch ist, der mittendrin sein möchte, dann lebt man wahrscheinlich da und geht für die Auszeiten, die man sich vom Stadtleben wünscht, dann aufs Land. Ja.
Ich bin anders aufgewachsen als du. Ich bin auf dem Land aufgewachsen, überwiegend. Und meine Kindheit habe ich in einem kleinen Nest verbracht, nahe Xanten, umgeben vom Rhein und der Xantener Nordsee, einem Baggerloch. Mit sehr viel Apfelplantagen, Rheindämmen, mit kleinen Alleen, wenig Häusern. Wir hatten noch nicht mal Straßenlaternen da, wo wir gewohnt haben. Es war mal sehr düster am Abend. Und es gab einmal im Jahr Kirmes. Das war das mega große Event. Diese Kirmes bestand aus 3 oder 4 Fahrgeschäften und einer kleinen Bude mit Luftballons zum Abwerfen und einer Schießbude. Wir hatten eine Mini-Trinkhalle, wo man Getränke kaufen konnte, Zeitschriften oder Süßigkeiten. Eine Pommesbude und ganz am Anfang noch eine Eisdiele. Und all das waren für mich Spots, die ich gerne frequentiert habe, die mich total erfüllt haben. Dieses auf die Kirmes hinwarten hat mich mit sehr viel Demut erfüllt, weil das war für mich einfach dann ein Spektakel. Und mal in die Stadt zu kommen, in einen Laden, wo es Spielzeug gab, später dann Audio-CDs, Computerspiele und so weiter, war natürlich ein mega Highlight. Und auch diese Nichtverfügbarkeit hat meine Demut weiter vorangebracht. Und dafür bin ich sehr dankbar. Als ich aber in eine Stadt kam und all das unmittelbar um mich herum stattgefunden hat und die ganze Zeit verfügbar war, hat das seinen Reiz eingebüßt. Das erinnert mich so ein bisschen an die fehlende Taktung, die wir heutzutage in Bezug auf alle Medien haben. Früher kam ab und zu ein Song raus, man musste sich die Platte holen oder die Maxi-CD und hat ihn dann im Booster gehört. Und jetzt kommt ein Song raus und der ist sofort verfügbar auf Spotify, YouTube, wherever. Früher gab es Serien im TV, wo es einmal die Woche eine Folge gab. Und man hat wirklich auch diese Woche gewartet und sich vorgefreut. Jetzt kannst du alle Folgen on Block über Netflix suchten, wie man so schön sagt. Und das bezieht sich im Prinzip auf alles. Der angekündigte Blockbuster am Samstagabend, Ein Hund namens Beethoven damals, der war für mich eine magische Wonne. Ein Highlight, auf das ich mich freuen durfte. Jetzt sind das 2-3 Klicks. Und das finde ich sehr toxisch. Ich verliere mich ja in dieser Flut. Und um nochmal die Kritik an Stadtleben aufzugreifen. Für mich ist das Stadtleben und auch diese Romantik, die gerade bei jungen Menschen so verbreitet ist, etwas sehr Süchtiges. Die Stadt bietet natürlich ganz viele Möglichkeiten, aber gleichzeitig, was in mir braucht diese Möglichkeiten? Was in mir will unbedingt konsumieren, will entertained werden, will neue Kleidung oder so erwerben? Das ist das, was wir Ego nennen. Das ist das, was sich aufplustert. Und das ist das, was uns nicht glücklich macht, sondern eher leiden macht. Das wissen wir seit einigen tausend Jahren. Das verflüchtigt sich auf dem Land. Weil natürlich, jetzt habe ich hier meinen Rechner und so weiter und so fort und mein Smartphone. Ich kann also immer noch an einer Welt der Massen partizipieren. Aber gleichzeitig kann ich auch durch den Spaziergang durchs Grüne da hinaustreten und wieder bei mir landen und wieder ruhig atmen und vielleicht auch wieder in die Demut kommen, weil das nicht selbstverständlich sein sollte, immer ins Kino gehen zu können oder sich Kinofilme angucken zu können.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt, die ständige Verfügbarkeit von Reizeinflüssen. Die ist ja, also es ist ja nicht nur verfügbar in dem Sinne, dass ich mich willentlich dazu entscheide, mich dahin zu begeben, wie es jetzt wäre, wenn ich den Computer anmachte, um einen Film oder dergleichen zu schauen oder einen Fernseher. Auch da muss man drüber sprechen. Früher hat man den Computer hochgefahren, es hat eine Minute oder was gedauert. Heute hat man ein Smartphone, einen Klick, ist man im Internet. Da ist dieser Schritt zum Konsumgut natürlich auch noch mal ein bisschen schneller. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen doof klingen, aber es ist schon ein bewussterer Schritt, den PC anzumachen. Ich glaube, viele, die das kennen, die ein Tablet haben und ein Laptop oder so, der noch braucht, um hochzufahren, das ist ja heute auch gar nicht mehr gegeben, würden das Tablet anmachen, um kurz irgendwie was zu streamen oder so, weil das andere bedeutet irgendwie bewusst warten. Und warten und Zeit ist ja ein Thema, was immer knapper wird. Man stopft die Zeit immer weiter voll. Wir hatten das schon mal, ich glaube, wir hatten das in der Folge angesprochen, die von der Aufnahme nichts wurde. Deshalb könnt ihr das nicht wissen, aber ich möchte das nochmal gerne aufgreifen. Netflix bietet nämlich seit kurzem an, die Sehgeschwindigkeit zu erhöhen, sodass wir beispielsweise Filme auf 1,5-facher Geschwindigkeit gucken können. Natürlich nur mit dem Hintergrund, dass wir dadurch mehr Filme, Serien etc. konsumieren können. Aber es macht ja überhaupt keinen Sinn, ein Medium und im besten Fall ein Kunstwerk, wenn man den Film als solchen als Kunstwerk verstehen möchte, und das tue ich, dann das nochmal in schnellerer Geschwindigkeit zu erleben, als es von dem Künstler, in dem Fall Regisseur, geplant worden ist. Macht überhaupt keinen Sinn. So, gucken wir aber hier nach draußen, werden wir nicht mit den Eindrücken ständig überflutet. Man braucht ja nur mal an den Piccadilly Circus oder an den Times Square gehen. Und das sind halt so die Extrembeispiele dessen, dass die Reizüberflutung da ist. Und dieser kannst du dich nicht erwehren. Du kannst nicht sagen, ich lege jetzt mein Smartphone hin. Auch das ist nochmal eine Sache mit den ganzen Suchtmechanismen, haben wir auch schon drüber gesprochen, inwiefern das realistisch ist. Ist ein anderes Thema, aber gehen wir mal davon aus, dass wir das relativ gut unter Kontrolle halten, können wir das Handy weglegen. So, bist du jetzt am Times Square, kannst das Handy in der Tasche packen, aber du kannst dich der ganzen Eindrücke nicht erwehren. So, ne, da ist überall Werbung, da ist überall Licht, das ist wahrscheinlich für einen Touristen dann super überwältigend und auch spannend, aber ich habe mich da nicht wohl gefühlt. Das wäre jetzt für mich, also ich war im Piccadilly Circus, ich war noch nicht in New York. Und es ist halt nicht in ganz so großem Ausmaß, aber ich habe mich da nicht wohl gefühlt. Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, mir irgendwie ein Getränk zu kaufen und mich da auf, an die Ecke zu setzen und dem Treiben zuzugucken, weil das hat ja auch nichts von Lebendigkeit. Ich glaube, es gibt natürlich dieses sehr romantisierende Stadtleben oder das Bild des Stadtlebens mit in Cafés gehen und Gespräche führen auf intellektueller Ebene und so, dass ich weiß nicht, ob das jemals realisiert war. Es mag Zeiten gegeben haben, die großen Zeiten der Salons oder wenn wir uns an Sartre und das Café erinnern. Okay, aber das ist für eine ganz kleine intellektuelle Schicht vielleicht relevant. Für die allermeisten Menschen war es nicht relevant, wird es auch nicht relevant. So, und heute kannst du halt in der Stadt könntest du diese Spots finden, klar. Aber wir sind jetzt bei dir und haben hier auch in der Nähe ein Kulturcafé oder eine Kulturscheune. Da ist auch die Möglichkeit gegeben, dass man das macht. Und ich glaube, man sollte von diesem romantisierenden Bild des Stadtlebens, des Zusammenkommens, der kreativen Schöpfung wegkommen. Weil ich glaube, dass genau Stadt plus modernes Bild der Stadt uns dahingehend total erstickt, weil es uns halt reizüberflutet und total überfordert. Und wir müssen uns ja auch nur bewusst werden, dass unser biologischer Apparat evolutionär überhaupt nicht darauf eingestellt ist. Das moderne Leben macht einen Wimpernschlag innerhalb der biologischen Evolution aus und von unseren physischen Anlagen sind wir dazu ja wenig gemacht. Und du hast die Depression angesprochen.
Die Depression. Natürlich war das früher was anderes. Vor 120 Jahren gab es diverse Kaffeehäuser und Salons, wie du gesagt hast, wo tatsächlich Künstlerinnen und Künstler zusammengekommen sind. Ganz berühmt Le Quatre Chats in Barcelona, wo vor allen Dingen Salvador Dalí regelmäßig aufwartete und mit anderen, zum Beispiel Ernest Hemingway, debattierte. Ja, jedenfalls ist ja dieses Stadtbild nun anders. Wir hatten noch 1 bis 2 Weltkriege und die meisten Städte wurden vernichtet und sind ja nicht irgendwie ästhetisch wieder aufgebaut worden, sondern funktional. Und da haben wir heute dann Ungeheuer, die uns aufessen und die uns erwarten und verspeisen. Und es auch das, also wenn ich durch eine Innenstadt laufe, egal welche, also die allerwenigsten haben ja den Krieg unbeschadet überstanden. Die meisten sind darauf getrimmt, dass man schnell irgendwo einkehren kann, um Essen, Trinken oder was auch immer für Güter zu erwerben. Und das Ganze ist mit der ein oder anderen Lichttafel dann noch ausgeschmückt. Aber Neoklassizismus oder Barock oder Jugendstil oder so, das hat man hier dann weniger. Tatsächlich aber braucht der Mensch das. Also auch das ist gründlich erforscht worden, dass wir sogenannte harmonische Reize brauchen. Der Pädagoge Hugo Kükelhaus ist einer der Vorreiter dieser Forschungsperspektive und hat die Schloss Freudenberg-Initiative gegründet und diverse Schlösser dieser Art in Deutschland errichten lassen. Eins steht also in Wiesbaden und ist eine Begegnungsstätte der Sinnlichkeit. Also er hat sehr früh schon erkannt und gesagt, der Mensch braucht Sinneseindrücke, die ihn nähren, die ihn inspirieren, die ihn berühren und anfassen. Und man bekommt die Möglichkeit, im Schloss Freudenberg mit seinen Sinnen Erfahrungen zu machen. Ja, miteinander. Es gibt zum Teil kooperative Erfahrungen beim Wippen und beim Riechen und beim Hören und so weiter, wo man sich dann gegenseitig irgendwie Töne zuspielen kann oder Gerüche und so oder auch im Einzelnen. Und das andere ist, dass er sagt, die Architektur, genau wie Hundertwasser, die Architektur muss an den Menschen, an seine Sinnesbedürfnisse angepasst werden. Also runde Dächer, bunte Fassaden, besten auch mit kleinen Motiven, mit Gesichtern, mit schönen Eindrücken. Ja, nicht kirchlich oder so, nicht, dass da ein Gargül oder so oben thront mit einem abgerissenen Kopf in der Hand oder was da so auch zum Teil existiert, sondern etwas, das uns einlädt zu träumen, ja, das uns in dem Moment ja füttert mit Wärme. Und das hat man in der Stadt nicht. Man hat die absolut falsche akustische Atmosphäre. Es ist laut, es ist aggressiv, sehr viel Aggressionen in den Städten. Es stinkt, es ist versmogt, es ist sogar giftig, das wissen wir ja auch durch Feinstaub und anderen Emissionen. Es ist hektisch, also die Bewegungen, ja, die Autos, die an einem vorbeischießen. Also das, wie du schon gesagt hast, Bewusstsein oder ja, unser Apparat ist nicht dafür konzipiert worden, so viele Eindrücke zu verarbeiten. Und es gibt ja nicht wenig sensible Menschen auf der Welt, die ihre Kanäle noch nicht verschlossen haben, die darunter sehr leiden. Ja. Und da kann ich diese Romantik nicht nachvollziehen. Es ist für mich keine Romantik, das ist für mich süchtiges Verhalten. Ja.
Ja, ein guter Punkt, den du nennst, den würde ich gerne auch erweitern wollen oder ja, aus meiner Perspektive einmal beleuchten. Du hast von den verschiedenen Sinneseindrücken erzählt, die der Mensch braucht, um inspiriert zu sein, um lebendig zu sein. Und da musste ich an meine eigene Jugend auch denken. Und zuweilen ist es auch noch heute so. Aber gerade in der Kindheit, Jugend ist dieser Forscher-Entdeckergeist ja besonders groß. Wir wollen uns spielerisch unsere Welt aneignen. Wir wollen sie entdecken. Wir wollen ja diese Welt für uns nahbar machen. Und was gibt es in der Stadt zu entdecken, wenn alles gleich aussieht? Hast du eine Häuserfassade gesehen, kennst du alle. Da gibt es dann nichts zu entdecken. Wir sind beide im November, als ich dich das erste Mal hier im Marburger Umland besucht habe, auch nach Marburg rein, und du hast immer wieder mein Blick auf bestimmte Details gerichtet, die in Marburg angelegt sind, die mit den Gebrüder Grimm und dessen Märchen konnotiert sind. Das sind so Dinge, die man entdecken kann, für sich aneignen kann. Und da ist halt die immer gleiche Betonoptik ist dafür halt nicht da, weil es sehr unästhetisch ist, sehr depressiv. Und es gibt halt nichts zu entdecken da. Es gibt keine Abwechslung, es gibt keine Harmonie in dem Sinne. Ich habe früher immer die diese Reihenhäuser, es gab ja teilweise ganze Neubausiedlungen, wo jedes Haus gleich aussah. Finde ich auch heute noch furchtbar. Auch das, lieber ein Mischbau-Neubaugebiet oder dergleichen, in denen man sich ein bisschen ausleben kann. Gartengestaltung beispielsweise. Viele mögen es einfach nur einen Schottergarten oder Vorgarten oder so zu machen. Ist furchtbar langweilig. Gibt es nichts zu entdecken. Gibt es keine Lebendigkeit. Auch das sind so Dinge. Das hat man ja in der Stadt nicht. Klar, es gibt Aufgrünungen, es gibt dann auf Dächern grünen Anlagen, aber das sind ja auch alles Trends, die mit Sicherheit eingesehen haben, dass das Städteleben in dieser Form nicht lebbar ist. Aber es ist halt die Frage, ob das so noch aufgewertet werden kann oder ob es letztlich auf verlorenem Posten steht, weil die Häuser sind da, die Architektur ist geschaffen und klar, man kann nach und nach Dinge abreißen, aber ob das so sinnig ist oder finanziell sinnig ist, ist ja die eine Frage. Ja, mich würde interessieren und ich würde gerne einen Punkt auf jeden Fall noch ansprechen. Einer der Gründe, warum es Landflucht gibt und schon immer gegeben hat, ist natürlich, fängt mit der Industrialisierung an, mit den Arbeitsstätten in großen Fabriken. Die Produktionen wurden anders angelegt. Man hat Arbeit in der Stadt gefunden. Das ist ja heute zuweilen auch noch ein Grund. Die Ausbildung, ne, das Studium oder der Job zwingen oftmals Leute dazu, in die Stadt zu gehen. Nun haben wir ein gewisses kleines Teil Ding, was Digitalisierung nennt. Und wir sind da in Deutschland weit abgeschlagen, so darüber brauchen wir nicht sprechen. Aber angenommen, man könnte das halbwegs vernünftig aufziehen, dann gibt es für viele Jobs keinen Grund, es zentral in einem Gebäude anzulegen. Für ganz viele Jobs. Man hat es jetzt in der Pandemie gesehen, Homeoffice. Und das können wir natürlich als Chance begreifen, auch da das Land wieder attraktiver zu machen. Meine Freundin und ich sind derzeit auf Häusersuche und uns hatte eine Maklerin bei einer Hausbesichtigung erzählt, dass seit der Pandemie sehr viele Menschen aus Düsseldorf und im Ruhrgebiet an den Niederrhein ziehen wollen, weil sie jetzt gemerkt haben, okay, mit Homeoffice, ich kann von zu Hause aus arbeiten, in der Stadt ist es natürlich teurer und uns zieht es dann wieder aufs Land. Siehst du da eine Chance, das Landleben ins moderne Leben wieder zu integrieren und da wieder eine Attraktivität zu schaffen?
Ja, da kann ich ja auch nur auf deine Spur springen, was du anfangs gesagt hast, also der Anreiz, ins Städtische, ins Urbane zu flüchten, hing vor allen Dingen mit der Berufsoptionalität zusammen, dass man dort Fuß fassen konnte, beruflich sich weiterentwickeln konnte oder natürlich studieren kann. Ist ja immer noch so, ja, dass man ganz andere Optionen in der Stadt hat. Da liegt das Geld, wie man so schön sagt. Diese Ortsgebundenheit ist allerdings jetzt relativiert worden, ja, durch die Schaffung von großflächigen Homeoffice-Angeboten und zeigt den Menschen in einer, ja, Zeit, die uns sehr stark mit unseren eigenen Ressourcen, die eben vorhanden sind oder nicht, konfrontiert hat, ja, mit der Reduziertheit auf uns, unsere Familie und so weiter, wo eben die Partizipation am städtischen Alltag nicht mehr ohne weiteres möglich war und damit einhergehend auch eine Domestizierung eingetreten ist. Ja, die Menschen sind halt in der Regel simpel und lassen sich durch ihre Reize und durch ihre Begierden und Aversionen antreiben. Und zu erleben, dass ich in Berlin in einem Hochhausblock mit hunderten anderen letztlich eingepfercht bin, wie die Hühner in der Legebatterie und nicht viel machen kann, nicht viel nach draußen gehen kann. Es gibt dann zwischendurch mal so müde Balkonkonzerte oder was. Ansonsten gibt es vor allen Dingen Netflix und Chill, bis es mir dann irgendwann zum Halse raushängt. Die prägt natürlich und verführt, vielleicht mal wieder ein wenig in die eigentliche Welt hinauszutreten und zu erleben, dass der innere Mensch nicht gesättigt werden kann durch Konsum, durch irgendwelche gekauften Artikel, Waren, Essen etc., sondern er braucht letztlich das Eigentliche, er braucht die Essenz der Welt, er braucht die Eindrücke einer pulsierenden Natur, einer atmenden Mitwelt, auch zu sehen, wie Tiere in dieser Welt sind, wie achtsam und gegenwärtig sie am Leben sind und miteinander. Als Eindruck, ja, für mich selbst, der ich doch häufig weit, weit, weit daraus gerutscht bin und entrückt bin und aber eine Sehnsucht habe. Und das Verrückte ist ja, die Sehnsucht, die deckel ich dann halt, ja, mit irgendwelchen Stimulationen, ja, die mir die Gesellschaft bietet, die mir die Stadt bietet. Ja, ob jetzt Kino, Sauna, Kultur und so weiter. Ich will das nicht verunglimpfen, das darf ja sein. Aber wenn das die Funktion einnimmt, mich zu füllen, ja, den Schrei nach Leben zu übertünchen, dann ist es pathologisch.
Ja, vor allem, wenn der Selbstzweck abhanden kommt, ne? Kultur hat einen Selbstzweck. Wenn ich als Künstler ein Werk schreibe, einen Film drehe, eine Skulptur modelliere, dann mache ich das in erster Linie, weil irgendetwas in mir nach außen dringt, in die Objektivität. Das ist mein kreativer Impuls, der nach außen dringt. Und in dieser Konsumgesellschaft ist es ganz oft, dass beispielsweise Filme auf Grundlage von Marktstudien angelegt werden. Ne, das funktioniert dann auf Weg XY. Wir haben dann einen Charakter, das ist oftmals also mir ist es ganz stark bei Frozen 2 aufgefallen. Da gibt es dann so einen kleinen Salamander, das ist halt animiert und der leckt sich dann irgendwie so süß übers Auge, große Augen oder die Minions, das sind alles auf psychologischen Erkenntnissen beruhende Figuren, die halt ins Kino locken wollen. Und das ist eben nicht Kunst. Das ist dann ein Konsumgut, was ich anbiete, um halt in dieser marktwirtschaftlichen Logik Profit zu machen. Und da verliert sich dann dieser Selbstzweck. Und das sehe ich halt in der Stadt sehr häufig gegeben. Ne, wir, sieh dir die Entfremdung an, die Entfremdung von beispielsweise des eigenen Essens. Ne, auf dem Land könntest du noch in Kontakt kommen mit Feldern, mit Maisfeldern, mit Getreidefeldern, und dann kann dir auch jemand nahelegen, dass aus diesen Rohstoffen dann dein Brot beispielsweise entsteht. Oder Tiere, wir haben hier Tiere, ne, Wurst, verarbeitete Fleischlebensmittel sind an sich, erkennst du, wenn du es nicht weißt, erkennst du nicht das lebendige Tier dahinter. So, und das ist ja auf die Spitze getrieben, wenn es in der Stadt so isoliert von den ganzen Umwelteinflüssen, isoliert ist man davon nicht, aber isoliert von den ganzen Produktionsketten, weil wir sehen ja nur das Endprodukt in den Warenhäusern, dann kommt natürlich ganz schnell dieser super negative Effekt der blinden Globalisierung auf den Plan. Wir wissen nicht, wer unsere Kleidung hergestellt hat. Wir wissen nicht, wer die Smartphones hergestellt hat, dass dafür Kinder in Minen krabbeln müssen mit hochgiftigen Metallen und daran wahrscheinlich versterben. Und wenn sie nicht versterben, ein beschissenes Leben haben, das sieht man alles in dieser globalisierten, anonymisierten Umgebung der modernen Stadt nicht. Und das ist für mich einer der zentralen Aspekte, die es halt relativ unattraktiv gerade machen. Und klar, man kann sich selbst aufklären, aber es ist ein anstrengender und schwieriger Akt, darüber hinaus zu gehen. Ne? Kant hat es gesagt, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Aber das bedeutet, man muss Mut haben.
Ja, ich würde sogar weitergehen. Also es ist nicht nur ein Reflektieren und ein verstandesmäßiges Begreifen und Durchschauen. Es ist halt wirklich auch die Konfrontation mit seiner eigenen Sucht. Ja, und eine Sucht ist in der Regel übergelagert und sehr dominierend in meinem Leben und natürlich auch beeinflussend, was mein Verhalten anbelangt. Ja, und du kannst einem User jetzt schlecht anbieten, so ich nehme dir die Droge weg und dann guck mal. Ne? Oder ich selber kann auch nicht, also ich brauche dafür erstmal ein Konzept, ich brauche erstmal die Erfahrung, was liegt dahinter und warum bin ich süchtig und was, also halte ich es überhaupt aus ohne den Suchtstoff, ja, ohne die Stimulation, ja. Da empfehle ich zum Beispiel, zwischendurch mal ins Schweigen zu gehen. Es gibt Retreats, es gibt Klöster, es gibt alle möglichen Formen. Da können wir mal einen Podcast drüber machen, über Schweigen als solches. Haben wir auch schon mal touchiert, ich weiß, aber ja, mal, oder Pilgern, ne? Also mal aufzubrechen, raus aus der Überversorgung, rein in die Reduktion, in das Überleben müssen, in das Abstecken müssen. Du kennst das aus Norwegen mit Sicherheit. Wo übernachte ich heute? Wie komme ich an frisches Wasser, an Nahrung und so weiter? Und nicht, wie stimuliere ich mich? Wie hole ich mir den Kick heute? Was für eine Netflix-Serie fange ich jetzt an? Was für einen geilen Song höre ich jetzt? Ja, was für eine Marihuana-Sorte kiffe ich jetzt, ne? Oder welchen geilen Club gehe ich? Oder welches Tinder-Match und so verfolge ich heute mal intensiver? Ja, das sind, wie gesagt, alles für mich Deckelungen, die eine Funktion haben, ja, das Sehnsüchtige zu überschatten. Und das finde ich schwierig. Es gibt übrigens jemanden, oder es, ja doch, den gibt's noch, einer der Staatsfeinde der USA, der sehr radikal gegen das urbane Leben gewettert hat. Und genau, der Juna-Bomber, der auch ein Manifest rausgegeben hat. Also Theodore Kaczynski, ein hochintellektueller Mensch, der, ich glaube, Mathematikprofessor auf der Harvard-Universität auch war und irgendwann dann aber sehr dreckige Bomben an Konzernchefs und ehemalige Professoren der Harvard versandte und Menschen umbrachte und sich selber als Neoprimitivist bezeichnet hat, der also komplett urban entbunden, isoliert im Wald lebte, ich glaube auch ohne Elektrifikation etc. und dafür plädiert hat, dass wir sozusagen alles Technologische, alles städtisch-urbane zerschlagen sollten und wieder zurückkehren, ansonsten sind wir lost. Und hat dann, weil man ihm nicht auf die Fährte kam und er durchaus eine Machtposition nachher erreicht hat durch seine Paketsendungen mit Nagelbomben und so weiter, eingefordert, man solle ein Manifest von ihm abdrucken in der New York Times und mehreren anderen Zeitschriften. Ansonsten würde er weitere Aktionen folgen lassen. Und dieses Manifest ist interessant zu lesen. Gibt's im Internet. Ein Aspekt, an den ich mich noch erinnere, ist die Illusion der Freiheit durch das Leben in der Stadt. Also er macht es an verschiedenen Elementen fest, zum Beispiel das Auto. Das Auto, das uns durch die Welt bewegt, ja, das uns angeblich so frei macht und so weiter, zeitgleich aber absolut einsperrt in ein Regelwerk, ja, in die Finanzierungsnot des Autos, ja, in auch die, die Not, mich um das Auto zu kümmern, Sorge zu tragen, dass es weiterfährt, dass es nicht den Geist aufgibt. Also ich komme sogar noch in eine gewisse Verantwortlichkeit und bin mehr denn je unfrei, obwohl ich natürlich weitere Distanzen zurücklegen kann, die ich eigentlich vielleicht gar nicht zurücklegen bräuchte. Warum sollte ich eigentlich von A nach B? Ach so, ja, ich habe ja da irgendwie ein Meeting. Ich muss mich ja mit meinen Leuten treffen. Und das genau macht er also mit vielen anderen Aspekten auch einen Kahlschlag sozusagen. Finde ich, trotzdem er natürlich als Massenmörder verurteilt worden ist und ja diese unlauteren Methoden verwendet hat, interessant zu lesen. Und würde mich freuen, Marco, wenn wir das mal in einem Podcast gemeinsam komplett vorlesen würden. Hallo.
Ja, das können wir gerne machen. Wir haben ja dafür ein passendes neues Format an den Start gebracht. Und das können wir mit Sicherheit mit einbauen. So, du hast diesen einen Aspekt gerade nochmal erwähnt, die Illusion der Freiheit, und auf den wollte ich auch nochmal gerne hinausgehen. Du hast es ganz schön illustriert mit Tinder-Matches, und daran kann man, glaube ich, recht exemplarisch ja diese Krux der Optionalität anführen. Wir haben verschiedene, wir bilden uns jetzt ein, wir haben verschiedene Matches und denken uns, ah, guck mal, Person A ist ja, sieht ja ganz nett aus, ah, Person B sieht noch ein Stück weit netter aus, oh, Person C ist ja wirklich, wirklich ein richtig hübsches Kerlchen oder Weibchen. Und so können wir natürlich irgendwann davon ausgehen, dass noch ein potenzieller Partner x hoch n irgendwann kommt, der noch besser passt als das, was wir gerade haben. Also diese reine Optionalität, in der Optionalität zu leben, es könnte ja immer noch was Besseres kommen, es könnte ja immer noch der bessere Job kommen, es könnte ja immer noch das bessere Leben kommen, das bringt uns halt davon ab, die Realität zu leben und anzugehen. Ne? Wir können uns in den ganzen Möglichkeiten, die uns gegeben werden, können wir uns ertränken. Netflix ist auch, oder Amazon Prime oder sonst irgendein Streaming-Anbieter ist ein weiteres gutes Beispiel. Wir könnten so viel konsumieren, dass wir am Ende gar nicht mehr filtern können, so was ist jetzt irgendwie, was wir wirklich gucken möchten und was ist totaler Kapp ist. Das meiste ist Durchschnitt, so per Definition. Aber, ne, Was macht uns am Ende glücklicher oder was bringt uns mehr ein wirklich augenöffnendes Kunstwerk zu betrachten, was uns sehr lange Zeit irgendwie beeinflusst, unseren Gedankenprozess anregt, ja, oder die 15. Netflix-Adaption von XY, der 28. Realfilm von Disney-Klassikern. Das ist am Ende des Tages, ja, diese reine Optionalität, daran kann man ertrinken. Und das ist die andere Seite der Freiheit, die Bürde der Freiheit, die paradoxerweise nicht unbedingt immer frei macht, weil wir uns gerade dann halt als handlungsunfähig begreifen, wenn wir viel zu viele Optionen haben und dann auch gar nicht mehr frei sind, weil wir halt handlungsunfähig sind. Das ist ein sehr paradoxer Gedanke, aber ich kenne für mein Leben ziemlich gut.
Ja, also wenn ich einkaufen gehe und mir Pasta holen möchte und ich stehe vor einem Regal mit 43 verschiedenen Pastasorten, dann überfordert mich das. Das macht mich nicht freier oder froher oder so. Ja, das ist, den ganzen Tag geht es um Selektion, und wenn ich A nehme, könnte B ja besser sein oder C das Beste. Und wenn A dann also wirklich nicht so gut ist, dann ärgere ich mich darüber. Warum habe ich B nicht genommen? Ne? Wenn es nur A gäbe, würde ich mich nicht darüber ärgern. Also das ist ja das, was ich am Anfang sagte. Mein Dorfleben, das ich als Kind hatte, war sehr reduziert. Und die Angebote, die es gab, die gab es, und ansonsten eben nicht. Aber ich habe die Angebote, die sicherlich nicht vergleichbar toll waren, wie eine Düsseldorfer Kirmes oder Kölner Karneval oder was auch immer, trotzdem mit Liebe genutzt. Und mich da jedes Mal total drauf gefreut. Und ansonsten war ich halt viel in der Natur. Ich bin durch Rheinwiesen gerannt, ich habe Bumerang geworfen, ich war angeln. Draußen macht der Bauer Krach. Ja, wir sind auf Traktoren gefahren, wir haben Bötchen gestohlen und sind damit rumgepaddelt und was weiß ich. Also Abenteuerliches haben wir erlebt. Wir haben keine Autoradios geklaut und keine Zigarettenautomaten geknackt oder so, was man ja so in der Großstadt sonst machen würde, ich habe keine Ahnung. Aber das war halt schön und heute ist eben, da kommt ja einiges zusammen. Es ist ja nicht nur diese geballte Formation in einer Stadt, die oftmals so noch sehr polymorph ist, also mit vielen verschiedenen Einzelkulturen, die zusammengeworfen werden, die auch zum Teil nicht gut miteinander funktionieren, sondern es ist eben noch diese beschleunigte Zeit, diese Geltungssucht, die überall sich ausbreitet. Ich muss irgendwas sein, ich muss irgendwas darstellen, ich muss gesehen werden, ich muss geliked werden. Und dafür brauche ich natürlich auch entsprechende Munition. Die hole ich mir dann irgendwie oben auf dem Baukran in der Stadt, auf den ich hochklettere oder so. Also, was ich überhaupt nicht, ich kann es nicht verstehen, warum man in einer Stadt leben möchte, in einer großen, kann ich nicht verstehen. Und noch weniger kann ich verstehen, wie Menschen in einer großen Stadt Kinder zeugen können. Ich finde es ein Unding tatsächlich. Ich finde, Kinder sollten nicht in großen Städten aufwachsen. Vor allen Dingen nicht mehr heutzutage. Das ist eine Schandtat aus meiner Sicht. Und das lasse ich auch so stehen. Ich weiß, es ist nicht differenziert. Es ist sehr persönlich. Aber der Welt geht es sowieso nicht gut. Und den Kindern hier, die morgens um 9 Uhr im Heu spielen, denen geht es aber gut. Marco, sollen wir es dabei belassen?
Ja, ich wollte auch gerade sagen, dass das eine wunderbare Klammer ist um den Podcast thematisch. Ja, wir haben gesprochen. Jetzt eine knappe Stunde. Wow. Ich hoffe, ihr hattet Freude. Ich hoffe, ihr denkt da auch drüber nach. Und ja, wir haben einen Instagram-Kanal. Und wenn jemand Lust hat, uns da die eigenen Erfahrungen mitzuteilen, gerne kann das geschehen. Der Instagram-Kanal heißt, ihr müsst Logos unheilbar gesprächig suchen und dann werdet ihr ihn wohl finden. Auf unserer Website ist das Ganze verlinkt, logos-podcast.de. Wir werden, oder beziehungsweise ich, es ist meine Aufgabe, meine selbsterlegte Aufgabe, versuchen, eine Kommentarfunktion auf dieser Seite auch anzulegen, damit man da vielleicht direkt unter dem Podcast kommentieren kann. Würde mich freuen, wenn jemand dazu was sagen möchte, das jetzt auf dem Instagram-Weg zu vollziehen. Und wir werden gerne dann, sollte das rege angenommen werden, in Zukunft auch auf eure Einsendungen eingehen und darüber diskutieren. In diesem Sinne, lasst uns doch virtuell zusammenkommen und der vermeintlichen Vorteil der Kultivierung in der Stadt, lasst uns den noch im Online-Raum ausleben. Und ja, bis zu diesem Punkt bleibt nur noch eins zu sagen, nämlich Liebe und Vertrauen.
Und danke, Chrissy, für den Anreiz dieser Folge. Vertrauen und Liebe.